Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von «Schule im digitalen Wandel». Heute habe ich einen spannenden Gesprächsgast mir gegenüber. Anna, wer bist du?
Ja, mein Name ist Anna Mehr. Ich bin Fachverantwortliche für den Bereich Weiterbildung und Prävention im Kinderschutzzentrum. Und zwar gehören wir zum Ostschweizer Kinderspital dazu. Und ich darf vor allem den präventiven Teil machen im Kinderschutzzentrum.
Jetzt vielleicht gerade zuerst, damit wir wissen, wo wir da sind. Jetzt, wenn Eltern oder Kinder oder Jugendliche mit euch zu tun haben, wegen was kommt man so zu euch, ganz grob gesagt?
Ja, es gibt zwei Bereiche. Also der grössere Teil vom Kinderschutzzentrum ist für die Opferhilfe zuständig. Also das bedeutet, wenn Kinder oder Jugendliche Gewalt erlebt haben in irgendeiner Form, sei das psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, können sie bei uns Unterstützung kriegen. Und das ist jetzt mal so grob der Beratungsteil. Und der andere Teil, wo wir beheimatet sind, ist eben die Prävention. Also das bedeutet, wir möchten Kinder und Jugendliche, Eltern, Bezugspersonen dort erreichen, wo die Gewalt erst noch gar nicht entstanden ist, und mit Informationen so gut wie möglich vorbeugen.
Jetzt, du sagst selber, du bist in der Prävention tätig. Was machst denn du konkret?
Konkret versuche ich, Leute erreichen mit wichtigen Botschaften. Das können Kinder und Jugendliche sind in Schulklassen. Da gehen wir beispielsweise mit Medienworkshops inne. Wir reden mit den Eltern bei Eltern über. Wir machen Schilfs für Lehrpersonen. Und es gibt auch andere öffentliche Anlässe, wo wir die Gesellschaft versuchen zu erreichen, mit dem Ziel, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen können.
Jetzt, was für digitale Themenfelder sind denn jetzt gerade so ein bisschen aktuell? Was sind so die Themen, die jetzt gerade bei euch auf dem Tisch landen oder bei dir?
Ja, also im Ersten hat man vielleicht das Gefühl, ja, Gewalt hat eigentlich nichts mit Digitalität zu tun, weil es ist noch nie ein Faust aus einem Bildschirm rausgekommen und hat ein blaues Auge verursacht. Aber es ist tatsächlich so, dass immer mehr Gewalt über digitale Kanäle stattfindet, und das ist sehr vielseitig. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Cybermobbing, also das ist psychische Gewalt, die ja über ja, die Erniedrigung, das Fertigmachen kann über sämtliche Kanäle stattfinden. Ich sage Snapchat, Instagram, WhatsApp. Natürlich kennen sich die Personen meistens aus dem realen Leben, aber über die digitale Welt wird das nochmal verschärft und wird zu einer, ich sage jetzt mal, 24-Stunden-Attacke, wenn man so will.
Bringst du sie aus dem Internet ja auch nicht mehr wirklich weg? In vielen Fällen?
Genau. Wir sind so digital unterwegs, dass das Handy zum Beispiel wie ein Körperteil von manchen Jugendlichen geworden ist. Und dementsprechend will man so gar nicht wegnehmen. Aber umso sensibler muss man damit umgehen. Und umso angreifbarer ist man einfach auch, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und leider gibt es eben viele schädliche Möglichkeiten auch, um ja, zum Beispiel jemanden erniedrigen. Aber ist nur eins von vielen Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch weitere digitale Zusammenhänge mit Gewalt.
Jetzt möchten wir vielleicht gerade, damit wir die Begrifflichkeit ein bisschen geklärt haben, mal zuerst gewisse Begriffe gut definieren miteinander. Was gerade so ein bisschen Trend ist für die, die sich nicht so fest mit dem beschäftigen. Zum Beispiel Cybermobbing. Was ist denn der Unterschied von klassischem Mobbing, in Anführungs- und Schlusszeichen, zu Cybermobbing?
Also grundsätzlich, das Mobbing, wie man es vielleicht von früher noch kennt, dass man auf dem Schulweg vielleicht fertig gemacht wird, vielleicht auch körperliche Gewalt erlebt. Das bleibt bestehen, also dass jemand in eine Situation gebracht wird, wo er oder sie sich einfach nur mehr selbstständig wehren kann, über einen längeren Zeitraum, meistens von mehreren Leuten fertig gemacht wird und das sehr dann auf die Psyche schlägt. Der große Unterschied vom klassischen, ich sage jetzt einmal Mobbing, wie man es von früher kennt, zum Cybermobbing ist der, Cybermobbing findet 24 Stunden am Tag statt. Also man ist nur mehr geschützt in der eigenen vier Wände. Es geht dort weiter.
Also dort, wenn du online bist, siehst du alles oder kommst du es irgendwo auf Kanäle mit über oder sogar zugeschickt?
Genau. Durch die Online-Kanäle können sich die Täter besser verstecken. Im realen Leben weiß man meistens, wer die Täter sind. Im Digitalen kann man sich verstecken. Das bedeutet, die Kinder und Jugendlichen fühlen sich oft dermaßen verunsichert, weil sie gar nicht mehr zuordnen können, wem können sie überhaupt trauen und wem nicht, von wem kommen überhaupt die Angriffe. Das verschärft es noch einmal mehr.
Was auch ein Trend ist, der sich die letzten Jahre ein bisschen verschärft hat, aus meiner Warte, du hast vielleicht genaue Zahlen, ich kann das nicht so, so im Detail sagen, ist so ein bisschen, also wenn Gewalt auf dem Schulhausplatz oder Nörgeleien oder auch Hänseleien, die dann doch auch sehr eher verletzend sind, wird dann gefilmt, das Snuff-Video und so, und das geht dann auch um.
Mhm. Genau. Je nachdem erhoffen sich manche tatsächlich, dass sie durch solche Videos einen Bekanntheitsgrad kriegen. Ja, das ist so der Kick vom Klick. Also ich stelle ein möglichst krasses Video online in der Hoffnung, dass es verbreitet wird. Und Gewalt ist etwas, das der Mensch irgendwie immer verunsichert, es bringt ihn dazu, das weiter zum Teilen, das anzuschauen und bringt uns natürlich in eine ganz schwierige Situation, weil zum einen kann es Gewalt noch einmal verstärken, also sprich, dass Gewalt bewusst initiiert wird, um solche Videos zu kriegen. Und zum anderen ist das Thema, dass sich die Kinder und Jugendliche damit strafbar machen, weil es nicht legal ist, solche Videos zu verbreiten.
Das zählt ja aber auch auf die ganze Pornografie oder sexualisierte Schiene. Dort machen sie sich ja zum Teil auch strafbar. Gehen wir gerade aufs nächste Thema. Sexting ist auch immer in aller Munde.
Genau. Sexting ist ja, die jetzt anfertigen, meistens sind es Bilder oder Videos, also von Material mit sexuellem Inhalt und das wird dann verschickt. Wobei, wir kennen es meistens so, dass das freiwillig erstellt wird und mit guten Absichten versendet wird. Ich denke jetzt an Jugendliche, die sind das erste Mal verliebt, duschen Intimität aus, möchten sich gern zeigen und haben natürlich über digitale Geräte die Möglichkeit, sich abzulichten, vielleicht noch einen schönen Filter drüber zu tun und das zum, ich sage jetzt mal, am Freund schicken, in der Annahme, das blieb beim Freund und ja, gehört einfach so als Teil von der Entwicklung dazu. Also wir haben jetzt nicht die Haltung, es ist irgendwie was Schlimmes, sondern das Problem ist meistens das, dass die Ansicht, die erste Liebe geht nie auseinander oder mein Freund wird es sicher nie weit verbreiten, dass das manchmal einfach nicht stimmt. Es gibt dann unschöne Trennungen, es gibt Eifersuchtsszenen, es gibt, die erste Liebe ist für die meisten eine Riesenherausforderung, sind Emotionen, wo niemand gut damit umgehen kann und dann gibt es immer wieder so Rachegedanken oder der Wunsch bei der Kollegen, gut dazustehen und schon passiert es, dass so ein Video verbreitet wird. Und das sind danach Auswirkungen für die Jugendlichen, die oft ganz, ganz schwer zum Händler sind. Zum einen ist es eine super Möglichkeit für Mobbing, für Cybermobbing, wenn so etwas verbreitet wird. Es ist extrem schambehaftet für diejenigen, was abgelichtet sind. Es gibt leider einige Suizidfälle. wo Jugendliche wirklich andere Auswegsachen haben, als dass sie ihr Leben beenden, weil es für sie so erniedrigend war, da in ihrer intimsten, also in ihrem intimsten öffentlich gezeigt zu werden. Und darum ist eben, wir verurteilen nicht, dass jemand den Wunsch hat, sich nackt zu zeigen, sondern wir versuchen wirklich, zum so den Weitblick weitergehen, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn das Bild, wenn das Video an die Öffentlichkeit gelangt. Und da sind wir eben bei dem großen Problem von der Digitalität, das Netz vergisst nicht, also wenn es einmal verschickt worden ist, dann gibt man einfach die ganze Kontrolle ab. Es ist natürlich auch da absolut illegal, solche Aufnahmen zu verbreiten. Und ich habe das Gefühl, es gibt schon so immer mehr Verständnis dafür, dass man sich da im illegalen Rahmen aufhaltet, wenn es weiter verbreitet wird. Also da wird dann Schule teilweise schon gut dran geschaffen. Auch die Jugendpolizei informiert immer wieder. Auf der anderen Seite ist oft einfach die Hemmschwelle von der Opfer, also sprich von denen, die sich abgelichtet haben, so groß, sich Hilfe zu holen, dass auch das Wissen, da passiert was Illegales, auf gar nichts bringt. Sie versuchen es dann trotzdem meistens mit sich selber irgendwie ausmachen. Oder aber die Fachsteller wissen erst dann Bescheid, wenn es schon eskaliert ist.
Was auch kann passieren, ist Cyberstalking. Was passiert denn da?
Wir hinterlassen ja alle einen Fußabdruck, einen digitalen. Und je mehr ich sage jetzt Social-Media-Plattformen wir sind, umso offensichtlicher ist, wer wir sind, wo wir uns aufhalten, mit welchen Menschen wir unterwegs sind. Und da kann natürlich das Stalking, das man sonst, ich sage jetzt mal, von der Straße kennt, wenn jemand das Gefühl hat, er muss irgendwelchen tollen Menschen hinterher eifern, das kann natürlich digital genauso stattfinden. Eine ganz wichtige Maßnahme wäre da, um sich gut zu überlegen, wie präsentiere ich mich im Netz, zum Schauen, wie öffentlich zeige ich mich. Also je jünger ein Kind, umso klarer ist, dass ein Profil immer nur privat sein soll, immer nur Freunde akzeptiert werden sollen, die man tatsächlich aus dem realen Leben kennt. Und dann auch schauen, dass die Profile miteinander nicht verknüpft sind. Also dass, ich sage jetzt mal Instagram, Snapchat und so weiter, dass die möglichst einzeln laufen und nicht alle mit einer E-Mail-Adresse oder einer Nummer verknüpft sind. Aber es ist völlig klar, dass die Plattformen untereinander auch immer versuchen, sich näher zu kommen. Und deshalb gibt es tatsächlich auch Jugendliche, die sagen, wenn ich jetzt digital völlig verschwinde, also wenn ich mit einer Gefahr nur mehr aussetzen will oder wenn ich diesen Tätern entkommen will, dann nimmt man mir auch ganz viel eigene Identität. Also darum finde ich es wichtig, sich früher genug zu überlegen, wie zeige ich mich, was ist verknüpft und vor allem auch, wer haltet sich da auf meinen Profilen auf.
Was ich in dem Zusammenhang mal gelesen habe, auch im Buch von Michael Leppers, wo es gerade rausgekommen ist, wenn Kinder unter Kindern leiden, dass es dann Deepfakes gibt, also so Revenge-Porns, wo man dann bewusst die Person, die man verfolgt, dann ein Foto irgendwo sucht, Bieren auf TikTok zum Beispiel, und schneidet es dann aus und tut es dann in ein pornografisches Bild einfügen oder sogar in einen ganzen Pornografiestreifen, weil ja heute mit irgendwelchen Apps, die gratis sind und legal, ganz easy peasy möglich ist. Oder?
Genau. Es ist tatsächlich so, dass es nur mehr viel braucht an Bildmaterial, um pornografische Bilder oder auch Videos zu erzeugen. Und da denke ich, ist es gerade eben bei der Gruppe von der Jugendlichen, die ja vielleicht noch nicht so viel darüber wissen, extrem wichtig, dass sie über diese Deepfakes informiert sind, dass sie sich nicht verunsichern lassen und sich direkt Hilfe holen, weil das Verständnis eben oft dafür fehlt, dass sie bei illegaler Aktivitäten von anderen an vielen Stellen Unterstützung kriegen würden, wenn sie sich holen täten. Ganz oft ist die Vorstellung, wir regeln das unter uns. Das bringt einfach das Jugendalter mit sich. Aber das bringt sie oft noch in eine viel schwierigere Situation, weil es dann eher so in Richtung Erpressung geht. Ja, okay, du machst pornografisches Material von mir, dann mache ich es jetzt von dir, dann räche ich mich wieder zurück. Und so geht es dann in eine Abwärtsspirale. Genau, also die Technik, die ist leider da. Die Jugendlichen sind noch extrem versiert drin. Die haben sehr schnell gewusst, wie es funktioniert. Und da finde ich extrem wichtig zum Aufmerksam machen. Es gibt Dinge, die sind schlichtweg verboten, nicht nur im realen Leben, sondern auch im digitalen Leben. Und ab einem gewissen Punkt muss man sich Hilfe von Erwachsenen holen. Die Unterstützung, die ist da, die gibt es. Aber die Erwachsenen müssen davor erfahren, dass sie was tun können. Und da hilft manchmal auch der Hinweis nicht nur an die Betroffenen, sondern auch an deren Freunde. Weil die Freunde wissen oft Bescheid, kriegen dann aber den Hinweis, du im Fall erzähl das ja auch nicht deiner Eltern oder sonst jemandem, aber die sind manchmal die, was verändern können, weil die Opfer dermaßen gelähmt sind von so einer schlimmen Situation, dass es tatsächlich oft die Freunde braucht, die dann mit klarem Kopf Unterstützung anfordern können.
Ja, habe ich bei mir in der Klasse schon erlebt. Also es ist zum Glück nur ein Ansatz von einem Cybermobbing gesehen, mal vor 10 Jahren, wo die ersten Chats aufgekommen sind. Mhm. Bei den Kindern, wir haben das schon früher noch gehabt, aber dort hat es dann zu einem Guten gebracht. Und es gibt ja auch die Untersuchungen, glaub, wenn dir etwas ganz Schlimmes körperlich, sexuell oder irgendetwas passiert ist, musst du so mehrere Mal sagen, bis dir jemand wirklich glaubt und etwas unternimmt.
Genau.
Darum ist es wichtig, die Jugendlichen und Kinder zu bestärken.
Absolut. Also wenn ich mich recht erinnere, muss jemand Betroffenes von sexueller Gewalt ca. 7-mal bei Erwachsenen einen Hinweis darauf geben, bis tatsächlich geholfen wird. Was ich extremst hohe Zahl finde und was mich jedes Mal wieder sehr traurig stimmt und sehr nachdenklich. Weil generell über schlimme Erfahrungen reden ist schon eine enorme Herausforderung und das dann so oft wiederholen müssen und so oft die Zurückweisung kriegen im Sinn von ich glaube dir nicht, das macht innerlich kaputt.
Ja. Stelle ich mir vor. Zum letzten Begriff, den ich noch gerne möchte mit dir darüber schwätzen, bevor wir dann so ein bisschen auf Prävention gehen, ist noch Cyber Grooming. Das habe ich selber schon erlebt, als ich hier noch 17, 18 war. Hat es das in den MSN-Chats und so schon gegeben und jetzt auf TikTok und so weiss ich, passiert das bei den Jugendlichen auch? Magst du mir vielleicht da dazu etwas sagen?
Was ja, gern. Bei Cybergrooming ist es also so, dass erwachsene Leute sich als Kinder oder Jugendliche ausgeben, teilweise mit extrem perfiden Maschen. Die eignen sich die Jugendsprache an, die klauen sich natürlich irgendwelche Profilfotos aus dem Netz. Sie wissen ganz genau, welche Lieder, welche YouTuber gerade in sind. Also die schaffen sich da Identität, die tatsächlich dem Alter entsprechend funktionieren könnte und nähern sich so denn der Kinder an. Oft sind das Menschen mit pädophilen Neigungen.
Also hauptsächlich?
Ja,
aber also statistisch glaube ich gesehen mehr Männer.
Statistisch gesagt haben mehr Männer, genau. Es gibt aber auch Menschen, die erwittern ein Geschäft, indem sie Kinder und Jugendliche dazu animieren, Nacktbilder von sich zu versenden und verkaufen es dann weiter, die vielleicht nicht einmal so ein eigenes Interesse haben. Aber es läuft immer in diese Richtung. Ich nähere Media an, durch Vertrauen, durch Freundschaft, durch teilweise auch so Benefits in Spielen, wenn ich dir spezielle Goodies gebe. Also irgendwo wird da eine Nähe forciert von deiner Menschen. Und wenn dann eine Vertrauensbasis da ist, dann geht es meistens darum, dass Forderungen kommen. Die Forderungen können eben mit Bildern starten, mit Videos bis hin zu realen Treffen. Und für die Kinder ist es oft ganz schwer, um sich aus dem Ganzen dann entfernen, weil sie haben eine Vertrauensperson kennengelernt.
Also sie ist immer ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis.
Genau, weil die wissen natürlich ganz genau, an wen sie sich wenden. Das sind oft Kinder, die emotional hungrig sind, behaupte ich jetzt. Also die brauchen oft gar nicht viel an Komplimenten, an Nähe, zum bereit sie Dinge vor sich zu gehen oder preisgehen. Und die erwachsene Person hat natürlich sehr viel Macht. Also es ist eine emotionale Macht da. Und sobald es dann in Richtung Austausch von Bildern geht, hat die Person auch sehr gute Erpressmöglichkeiten. Also sprich, aha, jetzt hast du mir schon ein Nacktbild geschickt. Wenn du mir jetzt nicht nur ein Video schickst, dann geht das Nacktbild an deine Freunde. Und somit sind die Kinder und Jugendliche extrem schnell in einer vernichtenden Situation drin, wo sie selber natürlich nur mehr raus kann. Und das wird auch recht gut dargestellt in Filmen, was kürzlich rausgekommen sind. Gefangen im Netz war so einer, was ich glaube im Moment auf der ARD-Mediathek noch nachgeschaut werden kann. Da sieht man die Masche von diesen Leuten und ja, wenn man zuschaut, mir persönlich ist es schlecht geworden. Also es ist extrem dreist, es ist grusig zum Anschauen und gleichzeitig finde ich, ist es augenöffnend, weil man sieht, wie wenig Chancen die Kinder eigentlich haben, zum dem entkommen, weil so viel Druck ausgeübt wird.
Jetzt haben wir überall die bewusst wüsste Sachen, die das Internet für die Kinder und Jugendlichen auch mitbringt, einmal angeschnitten. Jetzt müssen wir ja irgendwie mit einer Vorbildsfunktion oder mit einer positiven Haltung dem können entgegenwirken, zum Beispiel in der Prävention.
Absolut. Also in der Prävention ist es also so, würde man nicht ans Gute glauben, hätte man sehr einen undankbaren Job. Weil in der Prävention, es ist die Natur der Sache, kriegen wir nie mit, was wir eigentlich verhindert haben. Wir kriegen nur mit, dort, wo es vielleicht nicht so funktioniert hat. Aber wir wissen, Prävention funktioniert. Wenn wir in Schulklassen waren und 2 Jahre später erzählt uns jemand, wenn wir sie dann zum Beispiel in der Oberstufe wieder treffen und sagen, sie haben uns doch dort einmal erzählt, dort hat es einmal der Paul gegeben, dem ist ganz was Blödes passiert und wo ich dann einmal auf einem Chat war, habe ich genau gewusst, dem schreibe ich sicher nicht. Und das sind so Dinge, wo man einfach merkt, ja, Prävention funktioniert tatsächlich und man kann viel Gutes tun in der Schule, im Privaten, indem man mit seinem Kind redet über das, was passieren kann. Und ja, ich denke, Prävention kann man gerade auch im Schulalltag immer wieder einstreuen, ohne dass man jetzt einen Schwerpunkt legen muss.
Gehen wir mal in einem fiktiven Fall davon aus, du möchtest das Thema Cybermobbing mit den Kindern und Jugendlichen behandeln in der Prävention. Wie gehst du jetzt vor?
Zuerst einmal gehe ich so vor, dass, angenommen ich wäre jetzt eine Klassenlehrerin, dass ich mir bewusst genug Zeit nehme, am Schulanfang oder wenn ich die Klasse übernehme, dass die Stimmung in der Klasse stimmt. Und das braucht ganz viel Mut, weil mit dem ganzen Druck von Lehrplänen und so weiter muss man sich bewusst dazu entschließen, und jetzt nehme ich noch einmal eine Stunde für eine Gemeinschaftsübung und jetzt plane ich noch einmal etwas ein und lasse was anderes kürzer kommen. Und wenn die Klasse untereinander gut funktioniert, dann funktioniert meistens auch das Lernen besser. Das wissen die Erfahrenen, ja, genau. Die Mutigen. Und zwar ist das neurobiologisch betrachtet ganz logisch. Und zwar jetzt gehe ich nochmal auf Mobbing und Cybermobbing zurück. In jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler, die sich nicht wohlfühlen. Die Angst haben, dass hinter ihrem Rücken über sie gelästert wird, dass gemeine Dinge verbreitet werden, dass es Chat gibt, in denen sie nicht drin sind, wo über sie geredet wird, wo vielleicht auch gemeine Bilder über sie verbreitet werden. Und das sind alles Dinge, die erzeugen enormen Stress. Das heißt, ich komme in eine Schulklasse in meine eigene Klasse, verbringe den ganzen Tag dort und weiß nicht, wer sozusagen bildlich gesprochen mit dem Messer hinter meinem Rücken auf mich wartet. Das als Ausgangssituation bringt unser Gehirn in eine Ursprungsüberlebenssituation, in einen Überlebensmodus, wo es nur darum geht, wie komme ich da lebendig raus. Und das blockiert jedes Lernen. Das heißt, ich bin jederzeit gewappnet, zum in die Flucht zu gehen, jederzeit gewappnet, mich tot zu stellen oder in Angriff zu gehen. Aber der Teil vom Gehirn, der fürs Lernen zuständig ist, der braucht eine Grundentspannung und der wird nie entspannt sein in so einer Situation. Also das heißt, Lernen bedingt Sicherheit und ich muss einer Klasse die Sicherheit geben, dass Lernen überhaupt möglich ist.
Jetzt hast du die positive Atmosphäre können schaffen und wie geht die Prävention dort weiter?
Dort geht es dann so weiter, dass ich zum Beispiel auch Mobbing zum Thema mache. Also, dass ich mit den Schülerinnen und Schülern besprich, dass es Mobbing gibt. Je jünger sie sind, umso mehr kann es passieren, dass Mobbing ein Thema ist, aber sie nicht einmal den Begriff kennen. Und man kann tolle Übungen machen, zum zeigen, ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten, man muss nicht jeden mögen, aber es gibt so ein Grundverständnis davon, wie wir miteinander umgehen möchten.
Kannst du dir mal so ein Beispiel für so eine Übung geben?
Ja, ganz simpel. Man könnte sich in der Klasse überlegen, wie wollen wir miteinander umgehen. Was bedingt, dass es mir gut haben miteinander? Oft sehe ich sowas in irgendeiner Ecke im Klassenzimmer hängen und ja, wir hören einander zu, wir werden nicht handgreiflich etc. Und dann ist es die Frage, ist das etwas, was man jetzt einfach mal so Performer am ersten Schultag gemacht hat oder lebt das? Und lebt das vor allem dann, wenn die Lehrperson bereit ist, hinzuschauen. Und das ist nicht einfach, zum immer anzuschauen. Und zwar deshalb, weil das bedeutet oft auch, dass man Konsequenzen tragen muss.
Es gibt Arbeit.
Es gibt Arbeit, genau. Oft kriegen die Lehrpersonen was mit und denken sich aber, wenn ich mich jetzt dem stelle, was bedeutet das denn alles und schauen lieber weg. Aber je früher man hinschaut, umso weniger Eskalation gibt es.
Ich habe auch an meinem Unterricht gemerkt, das ist, also jetzt Mobbing und Cybermobbing nur mal als ein Beispiel zu nehmen, das ist ein Thema, das bringe ich jedes Jahr einmal. Und in den 20 Minuten hat es zum Beispiel letzten Herbst irgendwie so einen Fall gehabt, wo ich gerade so Cybermobbing ein Thema war und dann mit Polizei auf Marsch und so. Also es ist so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch, was man halt machen musste, damit es wieder in die Gang gekommen ist. Den Zeitungsartikel habe ich mit den Kindern durchgelesen und dann haben wir diskutiert, ist das bei uns auch so und so weiter. Und ich glaube, nur schon, was heute im Medienalltag passiert, man kommt immer wieder ein Beispiel an, das man gar nicht brauchen
kann. Mhm, absolut. Finde ich super, wenn man gerade zum Beispiel aus der Zeitung nehmen kann. Wir arbeiten in den Workshops gerne mit Fallbeispielen aus dem Kinderschutzzentrum. Einfach, dass eine Betroffenheit da ist, wo man merkt, hey, jemand, was gemobbt wird, der geht es extrem schlecht. Also das ist furchtbar, was die alles miterleben müssen. Und da hilft so extrem die Gefühlsansprechbarkeit von der Kind zum Anregen. Wir erleben in der Klasse ganz, ganz verschiedene Kinder und auch verschiedene Klassen und wir wissen immer ganz genau, ob eine Lehrperson zu dem Thema Gefühle schafft. Kinder brauchen zuerst einmal nehmen für Gefühle. Es gibt einfach mehr als gut oder schlecht. Und aus dem aus merken sie denn auch, wie geht es überhaupt mir? Viele Kinder können das auch nicht so zuordnen. Und auch so die Empathiefähigkeit ist ein enorm wichtiges Instrument, um überhaupt so eine Dynamik gar nicht erst entstehen zu lassen. Also immer wieder mit Gefühlen schaffen, mit Empathie schaffen. Und das sind oft ganz kleine Sachen. Das können irgendwelche Geschichten sein, die man liest. Und anstatt, dass man nur die Wortarten bestimmt, könnte man vielleicht dazwischen hinein fragen, ja, und wie geht es jetzt der Leonie? Was wären drei Gefühle, die ihr jetzt zuschreiben würden aufgrund von dieser Geschichte? Also es sind wirklich so, ich denke, ja, kleine Details, aber man muss als Lehrkraft halt auch ein bisschen den Fokus drauf haben.
Was machst denn du in der Prävention mit Kindern und Jugendlichen, die nicht so mitziehen in dem, was du machst? Gibt es ja immer wieder, oder?
Gibt es immer wieder, wobei dort würde ich fast behaupten, das sind weniger Kinder, sondern tatsächlich schon Jugendliche ab der Pubertät. Kind finden Geschichten aus der Realität immer extrem spannend. Also wenn ich ihnen was vom Kinderschutzzentrum erzähle, von jemandem, dem Unrecht passiert ist, dann sind sie in der Regel bewegt.
Sehr.
Und dann wird auch ihr Sinn für Fairness angesprochen und dann wählen sie natürlich sofort, dass das mobbende Kind zum Beispiel ins Gefängnis kommt und von der Polizei abgeholt wird. Also da sind sie dann oft ganz rigoros.
Da kenne ich von Dilemma-Geschichten, oder wenn es dann nämlich so Fälle gibt.
Genau, genau. Bei Jugendlichen erlebe ich tatsächlich manchmal auch, dass sie schon völlig abgestumpft sind. Dass sie vielleicht auch durch viel Medienkonsum, wo sie sich Themen widmen, die vermutlich auch nicht altersangemessen sind, wir nur mal so ansprechbar sind. Und da geht es dann tatsächlich darum, irgendwo noch die Lücke finden, wo sie ansprechbar sind. Oft ist dann so die Übertragung ins eigene Leben, mit der eigenen Familie, mit der eigenen Freunde, so ein Weg, wo man doch merkt, da ist noch was an Emotionalität da. Da wird es tatsächlich schwierig. Ja. Aber grundsätzlich finde ich, Fairness ist schon etwas, in dem sehr viele ansprechbar sind. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt wieder beim Mobbing sind, Fairness ist das eine, aber Angst ist das andere. Das bedeutet, wenn jetzt in der Klasse eine Mobbing-Situation ist, dann ist ja die größte Gruppe nicht Täter oder Opfer, sondern die es mitkriegen, aber leise sind. Die haben ihre Gründe, warum sie leise sind. Oft ist der Grund der, dass sie selber Angst haben, als nächstes Mobbing-Opfer zu werden und sich darum gern einfach unscheinbar verhalten und lieber wegschauen. Da ist eine Möglichkeit, zum Tiergruppe zum Motivieren, das Schweigen zum Brechen, sie mobilisieren, dass sie eine Front bilden, zum sagen, hey, so nicht. Und da hilft eben wieder so eine Grundsatzentscheidung, zum sagen, wie wollen wir miteinander umgehen und das einfach auch immer wieder zum Thema machen und eben als Lehrperson auch mit achtsamem Blick auf die Klasse schauen, wie ist die Dynamik. Oder spreche vielleicht einmal jemand an, ob was denn da los ist. Also das genaue Hinschauen. Und tatsächlich ist so die Mobilisierung vor der Schweigenden, vor denen, die es dulden, die größte Chance, um so eine Situation ganz früh zu entschärfen. Und wenn wir noch einmal weitergehen in der Prävention, dann muss man sagen, Kinder, die für sich einstehen können, Kinder, die sich getrauen, also mit einem gewissen Selbstwert, sich Hilfe zum Holen, die sich getrauen, sich auch zu widersetzen, das sind natürlich die Kinder, die so eine Situation verändern können.
Ich stelle immer wieder fest, wenn es um Prävention geht, Prävention braucht auch sehr viel Zeit. Also es ist nicht so, dass man kann sagen, man macht es einmal einen halben Tag und dann ist das Thema gegessen. Es muss wirklich, wie du sagst, täglich irgendeiner Form stattfinden. Mhm. Also auch wenn es nur die Antennen von den Erwachsenen sind, ja, die genau schauen. Und trotzdem kann es der besten Lehrperson passieren, dass es im Hintergrund etwas gibt.
Natürlich. Ja. Und die Lehrperson soll sich auch keinen Vorwurf machen, wenn ihr da etwas entgangen ist. Ich denke, es geht vor allem darum, zu reagieren und nicht wegzuschauen. Und lieber einen Moment spät reagieren, als gar nicht reagieren, aus dem Gefühl heraus, es ist ihm was entgleitet. Und durch die Digitalität ist es noch einmal schwieriger, weil es kann natürlich sein, dass im Schulalltag schaffen sie es, um die Fassade zu bewahren, und am Mittwochnachmittag geht es dann richtig los.
Ja.
Das heißt, da kann man auch nicht den Anspruch haben, um alles mitzukriegen.
Wie du vorher schon betont hast, ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, je besser das Vertrauensverhältnis, das du zu den Schülerinnen und Schülern hast, man muss sie nicht einmal persönlich so gut kennen, sondern sie müssen einfach irgendwo das Gefühl vermittelt bekommen. Die erwachsene Person, die da vorne steht, weiß, von wem sie redet. Mhm. Und eben die echten Beispiele, also ich tue es dann auch anonymisiert von anderen Schulen dann bringen, ich bringe nie ein Beispiel aus der Schule, wo wir gerade sind, weil das ist meistens nicht so gut. Und dann nachher wirklich auch mit ihnen halt zuschauen, über andere Themen schwätzen, wo auch ihren Lebensalltag Bezug haben. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann kommen sie und tragen einem Sachen einem her, die man nicht sieht. Weil ich habe das Gefühl, wir sehen das Lehrpersonen zum Teil weniger als die Eltern.
Ja, also genau. Ja, ich finde, als Lehrperson darf man auch sicher mal als Mensch zeigen, zum eben wegkommen von, hey, ich bin nur Lehrender und in der Pause und nach dem Unterricht bin ich sowieso unverfügbar. Also gerade im Zeitalter von künstlicher Intelligenz muss man sich fragen, ja, was ist meine wichtigste Aufgabe?
Ja, Beziehung.
Und ja. Genau, und die sehe ich tatsächlich in der Beziehung, im Ansprechpartnerin und Ansprechpartner sehe. Und ja, gerade was das Digitale betrifft, finde ich, müssen wir vielleicht da ein bisschen schauen, was für Botschaften wir aussenden. Man muss auf keinen Fall immer up-to-date sein. Also ganz ehrlich, die Jungen sind alle auf Snapchat und ich da schaue es immer noch nicht ganz. Und trotzdem will ich ihnen jetzt nicht vermitteln, hey, Snapchat ist der größte Blödsinn, sondern hey, ihr seid gern dort unterwegs, meine Welt ist es nicht. Aber erzähl mal drüber. Wenn sie von vornherein wissen, ja, alles, was mit Digitalität zu tun hat, soll verboten gehören, dann würde ich die Geschichte daraus nicht hören.
Ja, das ist schon mal schön, wenn Kinder anfangen, über das Gamen zu erzählen oder über das Zocken.
Genau.
Wissen Sie, das ist so ein Spiel im Internet? Und sagen, ich weiß, was das ist. Und den grossen Augen und du hast es auch gegessen. Ja, wenn man aber wirklich mal so einen Fall hat, wo über Prävention einfach durchgeschlüpft ist. Mhm. Hast du vielleicht noch einen Tipp für den Schluss? Was soll man denn machen, wenn man dann merkt,
ja,
es hat zum Beispiel Cybermobbing im Raum?
Genau. Dann bitte unbedingt Unterstützung holen. Zum Beispiel beim KIK. Die sind da sehr spezialisiert drauf.
Pro Juventute vielleicht auch?
Pro Juventute könnte vielleicht weiterhelfen. Im Lehrkörper gibt es ganz oft Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die, wenn man sie darauf ansprechen würde, sagen, ah ja, ich habe da im Fall jemanden, der mir damals vor 3 Jahren weitergeholfen hat. Also ich denke, es geht vor allem darum, mit ausgewählter Person darüber zu reden, sich Hilfe holen.
Schulsozialarbeit ist für mich immer die erste Anlaufstelle.
Wenn es eine Schulsozialarbeit gibt, unbedingt. Ja. Es gibt auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die mit dem No-Blame-Approach schaffen und die das dann teilweise gerade auch in kürzester Zeit innerhalb von der Schule auflösen können, ohne dass man jetzt von außen noch Fachpersonen dazu holen muss. Und ich sage jetzt mal so, im allerschlimmsten Fall, wenn alles schon in einer hohen Eskalationsstufe ist, dann noch die Jugendpolizei ins Boot holen. Manchmal kann auch das ganz wichtig sein, um auch eine Botschaft abzugeben, dass da ganz wichtige Grenzen überschritten worden sind. Kommt natürlich darauf an, wo man sich aufhält, darum kann ich jetzt gar nicht direkt nehmen oder Institutionen noch angehen, aber es gibt auf alle Fälle viel Unterstützungsmöglichkeiten und ich würde so vom Kleinen zum Größeren gehen, also zuerst einmal im Lehrkörper nachfragen, die Schulsozialarbeit so früh wie möglich ins Boot holen, auch schon bevor Mobbing entsteht, und danach ja, einfach nicht sich scheuen, weil es ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass man seine Klasse nicht im Griff hat, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen, dass man sich sehr um seine Klasse sorgt, indem man Unterstützung holt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, das du mit mir gemacht hast. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich tue in den Show Notes noch ein paar Tipps und möchte euch einfach animieren, schaffen an der Beziehung zu den Kindern und vernetzen euch im Schulhaus. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.